Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, dem Phil, alias The Hopmeeple, und mit dabei ist der leicht angeschlagene...
Der Wolf. Sebastian, alias Fenris Board Games. Hallo.
Grüß dich. Leicht erkältet, wie ich gerade so ein bisschen raushöre.
Ja, ich konnte es jetzt lange vor mich hinschieben, jetzt habe ich es dann doch bekommen. Aber naja, egal.
Naja, deswegen ist ja eigentlich das Format der Gespielt ja richtig gut.
Ja, stimmt. Genau. Und wir haben ja auch jetzt unser 50-jähriges, das klingt.
Die 50. Folge, willst du sagen, ja. 50-jähriges ist ein bisschen.
Das klingt aber viel cooler.
I don't think so, nein. Nee, sehr schön. Ja, eine Gespielt steht wieder an. Wir haben ja ein bisschen was gezockt, ist ein bisschen was auf den Tisch gekommen und das sind unsere Eindrücke. Und da würde ich mal sagen, jetzt wo du ja ein bisschen erkältet bist, fang doch gleich an.
Ja, aber eine ganz kleine News müssen wir reinschieben.
Ja, ne? Ich
meine, haben wahrscheinlich schon alle gesehen, aber das hast du ja gerade geschickt, was da auf Gamefound ist, ne?
Stimmt. Hat man vorhin reingeschaut.
Genau.
Awakened Realms haben da ein größeres Programm aufgesetzt.
Genau. Das erste ist auch eins, was meiner Frau sehr gefallen würde, nämlich Agricola bekommt auch eine Special Edition. Bisschen Burgundi-Style, hoffe ich. Also man sieht nur 3 Miniaturen, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber wer Awakened Realms kennt, weiß ja, was kommt. Wahrscheinlich so gesehen.
Ja, die wissen halt am Ende des Tages doch, wie sie das Geld aus der Tasche ziehen. Mhm. Genau, es ist ja nicht nur Agricola, es wird auch ein Labyrinth Chronicles geben, Dragon Eclipse, The Great Quest, Verzeihung, The Assyrium. Genau.
Genau.
Und The War of Mine als eine Second Edition.
Echt, The War of Mine kommt auch
noch. Und jetzt sehe ich noch Agricola Dead Harvest mit Zombies. Are you for real?
Ob das jetzt unbedingt nach Dings passt, weil aber mit Zombies wird immer alles besser, hätte ich jetzt gesagt, aber ob das zu Agricola passt, ich weiß es nicht.
Und folgen.
Okay, also passt.
Nee, es gibt tatsächlich dann eine Agricola Special Edition, also wie das Agricola ist, und dann gibt es noch ein Agricola als Zombie Edition, krass.
Okay, ja, auch mal interessant. Ja, und das Labyrinth ist ja schön wegen dem 40-jährigen von dem Das Labyrinth, ne, von Ravensburger, soll das herauskommen. Und das ist Chronicles. Irgendwie genau. Spielst also du dann
Legacy,
so Chroniken durch, Legacy-mäßig, ne? Das baut sich immer weiter auf.
Alles in 3D etc. Mein Geldbeutel fängt gleich an zu heulen.
Ja, meiner auch. Also das ist alleine als Fan der Reihe. Naja, egal. So, wir sind jetzt bei unserer gespielt. Das
ja,
waren die
ja.
kurzen News. Genug gesabbert, jetzt geht's weiter. Dann fange ich mal mit meinem ersten Spiel an und das ist ein sehr aktuelles Spiel. Das habe ich jetzt vor kurzem mir geholt oder erhalten und muss sagen, ja, also sagen wir mal so, den ersten Teil von diesem Spiel fand ich immer super. Die danach, bis auf den dritten, fand ich auch gut, bevor ich jetzt sage, was das ist. Und es gab ja noch einen vierten, den habe ich komplett ignoriert. Und jetzt gab es die Duellvariante. So, vielleicht kann man jetzt drauf kommen. Und wir legen Fliesen.
Lass mich mal ganz scharf nachdenken. Irgendwas mit Parkettböden.
Ja, genau. Parkett, das Duell. Nee, es geht um Azul Duell. In der Duell-Variante. Habe ich auch schon ganz oft dann gehört vorher, jetzt alles mit Duell und Co. Da muss ich vorher einmal die Duellspiele in Schutz nehmen, weil ich sagen muss, wer oft notgedrungen oder gerne halt nur zu zweit spielen kann, da finde ich Duellspiele super. Es macht natürlich keinen Sinn, Duellspiele rauszubringen für Spiele, die auch super zu zweit funktionieren, ne? Wenn du 2 bis 4 Spiele
ja, hast, dann nimmst du mir schon zu zweit. Dann nimmst du mir schon mein Fazit weg von Azul.
Okay.
Ich habe es auch gespielt, bin auch großer Fan des ersten Spiels. Gewinnt ja für mich immer noch gegen Harmonies, ne? Genau. Aber red du erstmal.
Ja, okay. Also bei Azul, da haben wir jetzt natürlich wieder eine Auslage in der Mitte. Dieses Mal haben wir aber so ja, Mond und Sonne, soll das sein, ne? In einem vereint, würde ich sagen. Mhm. Das muss ich vorweg sagen, das Duell hat einen super Look, weil ich mag dieses Gelb und das Bläuliche. So, ne? Das finde ich viel schöner als das von dem ersten Teil, muss ich sagen.
Also dieses Mond- und Sonne-Thema haben sie da reingesetzt. Und das also thematisch in Anführungszeichen, aber haben es quasi auch noch in die Regel umgesetzt. Aber mach mal weiter.
Gleich komme ich. Dann haben wir ein großes Tableau und vier kleine. Und auf diese legen wir natürlich in gewohnter Manier wieder unsere Steinchen. Dann kann man reihum. Jeder bekommt natürlich auch ein eigenes Tableau, wo auch so leere Laternen dranhängen. Ne? Das sollen ja so Laternen sein, die du ja sammeln kannst über die Runden. Kommt aber gleich. Dann gibt es noch eine Auslage mit so, ja, so Kuppelplatten. Ne? Kuppelplatten sind das. Genau, die werden da reingelegt. Das sind so vier verschiedene Rasterpunkte. Und diese werden in die Mitte gelegt. Davon können wir dann jetzt reihum, funktioniert es jetzt so, dass wir entweder uns Steine aus der Mitte nehmen oder eine Kuppelplatte nehmen. Und maximal muss jeder in der Runde zwei Kuppelplatten nehmen und halt dann die Steine, die da liegen, so dementsprechend. Und das funktioniert wieder so, wenn du die Steine nimmst aus der Mitte, dann rutschen aber dieses Mal die restlichen Steine nicht in die Tischmitte, also dazwischen, sondern auf den Mond. So. Und auf dem Mond liegen vorher auch so kleine Joker-Plättchen, das sind diese Laternenplättchen. Wenn du die ganze, zum Schluss kannst du die nehmen, die sind zweigeteilt, da ist entweder nichts drauf oder eine Farbe dieser Steine oder halt je eine Farbe von einem Stein und eine Farbe von einem anderen Stein. Das hast du zwei von derselben Farbe, dann kannst du damit einen Jokerstein bewegen später halt. Den kannst du dann zusätzlich einsetzen, damit du halt eine Reihe voll bekommst. Wenn das zum Beispiel am Ende ist das ganz cool, wenn du was nicht voll bekommen hast, dann kannst du damit dann nochmal was voll machen. Ja, aber der Clou dabei ist, bei diesem Ganzen, auf diese Mondsteine werden die nicht in die Reihe gelegt, außer bei dem großen Mond, aber bei dem kleinen Mond werden die übereinander gestapelt und du darfst dir aussuchen, in welcher Reihenfolge du diese Steine aufeinander stapelst. Und je nachdem, wie du die stapelst, kannst du Glück haben, dass wenn du nämlich später von dem Mond einen Stein nimmst, der die Farbe mit den anderen Monden gleich hat, bekommst du alle dieser Farbe zu dir. Das kann dann auch wieder so ein bisschen taktisch sein, wenn du siehst, ah komm, der liegt in der zweiten Reihe, dann lege ich mir die auch so. Kannst du Glück haben, kannst du Pech haben. Ist natürlich glückslastig, ne? Wenn jemand anders dann dagegen spielt, kann das auch voll schief gehen. Wenn einer nicht darauf achtet, ist das...
Ne? Aber das ist ja die Duellvariante quasi, dass du halt wirklich antizipieren musst, was dein Gegenüber entsprechend macht. Und ja... definitiv eines der interessanten Punkte des Spiels.
Genau. Ja, und dann diese Kuppelplättchen, die legst du dir in dein Feld. Also du hast dieses Mal nicht so nur diese grauen Steine, wo du dann nach und nach deine Steine rüberziehst, sondern du hast farbliche Kuppelplättchen. Und diese Kuppelplättchen kannst du anordnen dann, je nachdem, auf deinem Board. Und da, je nach Farbe, tust du später dann deine Steine reinziehen. Hast du zum Beispiel jetzt keinen einzigen blauen in der oberen Reihe, macht es natürlich keinen Sinn, da oben blaue Steine zu sammeln. Ne? Also so. Es gibt aber auch Joker-Plättchen, da kannst du halt jede Farbe versuchen reinzuziehen. Das fand ich halt schon ein bisschen tricky, weil du natürlich jetzt nicht nur darauf achten musst, dass du diese Farbsteine bekommst. Dann noch gibt es ja Vorgaben für Ziele. Ich glaube, es werden immer drei ausgelegt. Was gewertet wird, also was nochmal extra Punkte bringt, ne? So Reihe, Spalte,
Diagonale. Das ist das, was man eigentlich schon kennt, ne? Also,
ja, genau.
Es gibt, also der Standard ist genau alles in einem, also eine Zeile voll, eine Spalte voll, genau. Oder eben einmal diagonal. Ja. Und dafür kriegt man dann entsprechend Punkte. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Es gibt noch halt diese extra Advanced-Ziele.
Ja, die jetzt, genau. Ja. Stimmt. Diese Advanced-Ziele sind die da an der Seite. Gibt es ja nochmal extra Punkte und je nach Reihe sind sie halt natürlich anspruchsvoller, weil wenn du unten halt eine Reihe vollkriegen musst, musst du ja viel mehr Steine reinlegen. Dementsprechend ist es natürlich punktereicher, musst es aber natürlich auch erstmal schaffen. Und das funktioniert so, du hast immer ein beiges Feld dabei, was halt nicht mit Dings zugelegt wird. Und wenn du diese Kuppelplatte komplett gefüllt hast, die hat ja vier Ecken, also vier Farben, in dem Fall halt dann nur drei Farben und ein beiges Teil, sind diese drei Farben belegt, kannst du ein beiges da reinlegen. Hast du später dann diese eine Reihe voll und hast da auch eine beige Fliese freigespielt oder reingelegt, dann bekommst du halt die Punkte rechts noch dran. So, das ist nochmal so ein Boni, der dazukommt. Ja, und das funktioniert über 5 Runden spielen wir, glaube ich, ne? Also, meine schon.
Ja.
Genau. Und ja, danach wird halt wie in gewohnter Manier ausgewertet, was du als Endpunkte hattest. Hast du irgendwo Fliesen hingelegt. Du kannst natürlich auch wieder Minusfliesen bekommen. Aber hier ist es nicht so, dass du unendlich Minuspunkte kriegen kannst. Hier ist Maximum, glaube ich, -4. Wir hatten nämlich gar kein Minus bis jetzt, wenn wir mal gespielt haben, aber ist immer sehr gut aufgegangen, das Ganze. Aber man kann Minus bekommen, sagen wir es mal so. Ja, und dann am Ende, wer hat die meisten Punkte gemacht, der gewinnt. Ja, das ist eigentlich so das Grundprinzip bei Azul Duell. Ich finde, jetzt schon mal vorweg, weil ja auch viele sagen, ob es sich lohnt, weil, ne, wie du wahrscheinlich jetzt auch gleich sagen wirst, man kann ja auch das normale Azul locker zu zweit spielen. Mhm. Das stimmt. Sehe ich auch so. Ich finde aber, dieses Spiel macht genug anders, ob es jetzt gut macht oder nicht, das kommen wir gleich zu. So, dass es halt auch als eigenständiges Spiel gelten kann. Ich weiß, muss es nicht gut oder schlecht sein, ne? Weiß man nicht. Das muss jeder für sich entscheiden, aber mir hat es ganz gut so gefallen, nicht alles. Also ich würde immer noch, auch persönliche Meinung, das Azul 1 bevorzugen. Das ist einfach so das Azul für mich, fertig. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht, aber es war trotzdem mal ganz interessant, halt mit diesen Kuppelplatten vor allen Dingen noch, weil ich fand, das bringt noch mehr Hirnzwirbeln rein, weil du musst ja irgendwie versuchen, das strategisch anzulegen. Natürlich ist es glückslastig, weil du ja nur maximal 2 ziehst in eine Runde, liegen da nur Rotz, dann musst du halt damit auch arbeiten und dementsprechend, ja.
Ne, wobei, halt die kannst du ja, du kannst ja...
Du kannst auch ziehen, ne?
Und dann musst du halt Punkte abgeben. Also das geht, ja. Das geht schon, aber ja.
Aber wer will Punkte abgeben? Das ist ja mal das.
Ja.
Dann arbeitet er lieber mit dem Mist, den er kriegt. Ja, also wie gesagt, ich finde es nicht ganz, nicht schlecht. Ich würde jetzt immer noch, also für mich ist es eine 7 bis, ja nee, 8 nicht. So 7,75 habe ich jetzt gegeben. BGG gibt eine 6,9. Also mir hat es gefallen. Ist kein schlechtes Ding. Vor allen Dingen, was ich wirklich sagen muss, ist, wenn ich unterwegs bin, packe ich lieber dieses kleine Spiel ein, anstatt so ein großes.
Und da widerspreche ich dir. Ja, der Kasten ist kleiner, die Box, aber du brauchst mehr Platz auf dem Tisch.
Ja gut, mir geht es ja nicht um Platz auf dem Tisch. Ja,
doch, doch, darum geht es aber auch. Also wenn man antizipiert, das ist so, klein und das kann man irgendwo rumspielen, also kann man irgendwo aufbauen. Du brauchst schon relativ viel Platz, gefühlt mehr als beim ersten Teil.
Ja, aber das eigentlich, ich glaube eher ähnlich, gleich viel, würde ich sagen. Weil du legst ja diese Kuppelplatten in die Mitte und da hast du sonst, und die Zählpläne, also sprich, ne, die Punktepläne da dran. Und sonst hast du die ja oben an dem Board bei Azul und hast in der Mitte auch dieses Rondell, nur ein paar mehr oder weniger, je nachdem mit wie vielen du spielst. Ich glaube, das nimmt sich nicht ganz so viel. Also wir hatten das so hingelegt, dass wirklich alles in der Mitte war. Also so viel Platz hat es dann noch nicht weggenommen. Finde ich in Ordnung. Und wo ich es wirklich gerne spiele, ist BGA, muss ich sagen. Da geht es nämlich schön flott, kannst du schön runterrocken. Da habe ich aber auch, also spiele ich auch Azul normal, ne? Das erste auch sehr gerne. Deswegen ist eine interessante Art, das Spiel aufzubauen. Es macht auch, wie gesagt, was anderes, weil mir haben am meisten die Kuppelplättchen gefallen. Das mit dem Mond jetzt, das fand ich halt am Anfang erst, ja, braucht man das? Weiß ich nicht. Und dass es zu wenig Minuspunkte gibt, oh. Fand ich jetzt auch nicht ganz so cool. Also irgendwie, man will ja auch den anderen ein bisschen ärgern und dem noch den letzten Rest reinwürgen und dann sagen, ja komm, hier, ich
ja, aber das hast du da ja nicht.
Nee, ich weiß, das meine ich ja. Genau, deswegen, das finde ich bei Azul 1 halt besser.
Also bei Azul 1 kannst du tatsächlich richtig fies spielen. Das kannst du hier nicht.
Ich weiß, genau, das meine ich ja. Das
ich will dir nur recht geben.
Ach, du willst mir recht geben?
Ich bin ja recht
gewohnt, deswegen.
Ja, recht. Und die. Es hat ein paar Elemente, die ganz nice sind. Ne? Also allein dieses Stapeln und dieses Taktische, dass du halt sagst, okay, ich stapel das jetzt so, dass es vielleicht attraktiv für den anderen ist, dass er jetzt eine Farbe nimmt. Ne? Also muss halt dann, wenn das auf dem Mondbereich liegt, dann auch alles, was auf diesen Mondbereichen liegt, abnehmen. Und da kann man ein bisschen taktieren. Aber dann hat es bei mir schon aufgehört. Also einmal, ne, es ist ein Azul, ja. Man hat halt diese, man hat ein Legeplättchenspiel. Man hat das jetzt auf mehreren Ebenen. Ich brauch's nur nicht. Also Azul 1, perfekt. Azul Duell macht einiges, ja. Einiges ein bisschen anders, aber es ist halt dann auch wieder limitiert auf zwei Personen. Und vom Konzept her hättest du das auch zu einem Spiel 2 bis 4 Personen hochentwickeln können. Ich sehe da keinen großen Duellaspekt, wo du sagst, okay, der hätte jetzt zu viert genauso also nicht geklappt oder sonst wie. Also das hättest du auch alles größer machen können und dann ein weiteres Spiel machen können.
Ja, stimmt. Also, ja, und man muss sagen, zu der Reisevariante, es gibt ja auch das Reisespiel Azul 1, ne?
Genau.
Im kleinen handlichen Beutel, richtig, ist mir gerade mal wieder so eingefallen, das habe ich ja auch. Deswegen, das ist ja auch ganz cool.
Genau.
Das Azul Mini.
Sagen wir mal, für Leute, die Azul noch nie gespielt haben und nur zu zweit spielen, ist das durchaus etwas. Wer auch quasi so ein Puzzle im Puzzle haben möchte, also dieses zusätzliche Plättchen auslegen, dass man nicht nur die Steine, sondern die Position der Steine mehr oder weniger durch diese Kuppelplättchen bestimmen kann. Ne? Das ist dieses Minigame im Game. Das kann man gern machen. Das hat für mich aber so eine extra Schicht an Komplexität. Also kein kompliziertes Spiel, aber es ist ein neues Level an Komplexität reingesetzt, was meines Erachtens nicht gebraucht hätte. Also kein schlechtes Spiel. Ich würd dem Spiel eine 6 geben. Das ist aber nichts, was ich jetzt sagen muss, unbedingt auf den Tisch kriegen. Aber ich sehe durchaus, dass es seine Fans haben wird. Wow. Ich bin nach wie vor größter Azul-Fan. Azul 1, wie wir es jetzt vorhin gesagt haben. Sobald irgendjemand noch nie ein Brettspiel gespielt hat und sagt, ja komm, lass uns was spielen, dann ist Azul meine erste Wahl. Und das bleibt es auch.
Ja, das bleibt bei mir auch. Aber meine Frau mag es sehr gerne auch. Hier, Azul Duell, muss ich sagen. Aber auch das andere. Also sie mag beide. Also sie mag aber generell Azul, egal in welcher Variante, also aus dem Grund.
Und dann
und ich glaube, da muss ich auch sagen, für jemanden, der halt schon sehr oft Azul gespielt hat, ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen Abwechslung. Der das dann gerne spielt. Also sehr gerne spielt, ne? Nicht nur jetzt mal so zum Opener oder Dings oder zwischendurch, sondern sehr gerne Azul, der könnte es sich auch mal angucken, finde ich. Mhm. Also und gerne zu zweit spielt, sagen wir es mal so. Sonst bringt ja die Duell-Variante eh nichts.
Genau. Genau, das war Azul Duell, rausgekommen dieses Jahr von Michael Kiesling bei Asmodee im Vertrieb, also Next Move Games. Und Mavea da Silva ist Artist an der Stelle.
Genau.
Er hat Illustrationen gemacht.
Dann kommen wir mal zu deinem ersten Spiel. Mal gucken, ob ich das auch kenne.
Ich glaube, heute kennst du keines von mir.
Nein. Oder aber wen schon mal gehört vielleicht.
Nee, ich glaube, du kennst ihn natürlich. Wo fange ich denn an? Fangen wir mal mit einem an, was eine Weiterentwicklung von einem anderen Spiel ist. Sozusagen ein Teil 2 oder 1.5 im Geiste. Es gab auch ein paar Debatten von wegen, das ursprüngliche Spiel ist besser und das jetzige, das neue, das ist so ein bisschen fiddelig. Ich kenne das erste Spiel nicht. Ich hab's immer spielen wollen. Ich habe es aber dann nie, es kam nie dazu, dass ich es gespielt habe. Und ja, das muss aber auch sagen, dass das Thema des zweiten Spiels, des jetzigen Spiels quasi, mich einfach mehr anspricht. Worum geht's? Es ist Beyond the Horizon.
Ah.
Genau.
Das schon viel gesehen, gehört, aber noch nicht gespielt.
Genau. Und Was machen wir da? Das sind ja ein Aufbauspiel, ein Zivilisationsaufbauspiel. Also 4X würde ich jetzt nicht ganz genau sagen. Was wir halt machen, ist, wir versuchen, erfolgreichste Zivilisation der Menschheit zu sein. Wir werden eigentlich nicht, also es ist, ja, das haben auch schon einige YouTuber mal gesagt gehabt über das ursprüngliche Spiel. Das ist Tech Tree, das Spiel.
Okay.
Du baust, also was du am Ende des Tages machst, ist nichts anderes als zu forschen. Am Anfang bist du halt ein kleiner Stamm, ja, und wirst dann versuchen, halt immer neue Technologien zu entwickeln. Mit diesen Technologien kommst du einfach auf mehr oder neue Aktionen, die dir helfen, dann entsprechend schneller oder besser in bestimmten Aspekten des Spiels zu werden. Was auch noch schön ist, also das ist das, ich habe so ziemlich jetzt den Hauptplan erklärt. Da hast du, wie gesagt, diesen Technologieplan, wo dann eben über 4 Epochen Technologie ausliegt. Die erste Epoche starten wir quasi auch schon aufgedeckt. Die nächsten Epochen sind alle noch zugedeckte Karten oder diese Information ist quasi noch nicht offen. Die muss man dann quasi sich freischaufeln. Und dann haben wir noch einen Aspekt und der Aspekt ist ein bisschen fiddelig, so auch das Feedback der Community. Und zwar hast du noch eine Landschaft, die du vor dir aufbaust. Und auf dieser Landschaft wirst du dann eben auch Siedler und Militärmiepel draufsetzen. Und Miepel sind das nicht, das sind so kleine, ja, sagen wir mal, Holzkelche. Und darauf legst du dann ein Plättchen, ein rundes Plättchen, je nach Farbe entweder ein Soldat oder ein Siedler. Und die haben bestimmte Werte, 1 bis 6. Und wenn du jedes Mal, wenn du den weiterentwickelst, dass der zum Beispiel von der Stärke 2 auf 3 geht, musst du dann entsprechend das Plättchen wechseln. Und das ist nicht irgendwie eingerastet oder so, das liegt quasi drauf. Also wenn irgendwie mitten im Spiel mal alle Holzteile auf diesem Spielplan mal umfallen würden, das wäre so ziemlich der Super-GAU an der Stelle. Aber ich glaube, das ist bei jedem Spiel so. Das Schöne hier ist, es ist kein Area-Control-Spiel. Ich bin ja kein großer Area-Control-Fan, sondern du baust dann vor dich diese Landschaft immer weiter auf. Du kannst neue Landschaftsplättchen entdecken, kriegst dafür Boni, du kannst Gebäude bauen, etc. Und das machen wir alles nebeneinander her. Ne? Also du kannst ja nicht großartig in die Quere kommen. Also es ist an der Stelle sehr, doch relativ solitär, wie viele Eurogames. Aber es macht dennoch Spaß. Also also total Spaß. Das wollte ich jetzt gar nicht runterspielen. Es gibt auch noch Regierungskarten. Also jeder Spieler bekommt eben am Anfang noch so eine Regierungskarte, die er dann hinlegt. Das sind quasi die individuellen oder die asymmetrischen Spielerfähigkeiten, die da auch so ein bisschen die Leitplanken geben, in welche Richtung du dich dann entwickeln solltest oder was für dich halt mehr Punkte beim Spielende bringt. Spielende ist auch ein guter Punkt. Wann ist das Spiel zu Ende? Es kommt ein bisschen drauf an, mit wie viel Personen man spielt. Es gibt Zielkarten, die ausgelegt sind. Und sobald 3 Zielkarten beziehungsweise 3 bei 2 Spieler, 4 Würfel bei mehr als 2 Spieler, sobald 3 oder 4 Würfel auf diesen Karten liegen, wird das Spielende eingeleitet, dann ist jeder noch einmal dran, das Spiel vorbei und der oder diejenige mit den meisten Punkten hat gewonnen. Ich sage jetzt schon gleich, meine Frau hat mich bis dato immer in dem Spiel geschlagen. Ich habe es nicht geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz genieße ich es sehr, das Spiel zu spielen, nicht geschlagen zu werden. Genau. Es hat ein, zwei Dinge, wo ich dann wirklich dann auch sage, so, nee. Also zum Beispiel diese Ke Holzkelche, ne, die ich vorhin gemeint hatte, die sollst du immer umdrehen. Also wenn du die benutzt hast, sollst du die auf die genutzte Seite drehen. Und wenn sie aktiv sind, also sprich, dass man sie nutzen kann, solltest du auf der anderen Seite hingedreht haben. Das brauchst du aber in der Praxis des Spiels nicht wirklich. Das hätte man sich auch irgendwie sparen können. Genau. Ja, das in aller Kürze. Ja, was machen wir? Also, wir entwickeln unsere Zivilisation, ne? Bauen Städte, Gebäude und versuchen so gut wie möglich diese Ziele zu erfüllen. Und dann ist das Spiel schon vorbei. Emox, ich hab's total gern. Also das, es sieht ein bisschen
alt. Darauf habe ich jetzt gewartet, ob er es mag oder nicht.
Habe ich das jetzt so negativ ausgedrückt? Also für mich.
Nee, du warst so neutral, dass ich es noch nicht raushören konnte, was du, ob es mag.
Für mich ist es eine 8 tatsächlich, Tendenz zu 9. Es ist kein, wie soll ich sagen, es macht nicht viel Neues, ja. Es ist jetzt kein Feuerwerk, aber es ist trotzdem schön. Du kannst es aus dem Bauch rausspielen. Es ist nicht unheimlich kompliziert. Du bist da beschäftigt, irgendwie dich dahin zu puzzeln und zu gucken, wie kriege ich so schnell wie möglich diese Punkte oder wie auch immer. Und es macht total Spaß. Des Weiteren muss man da auch sagen, ich bin ja Fan von Clemens Franz und der hat dann entsprechend auch ein bisschen hier an Artwork mit reingebracht. Artwork, was man vielleicht auch noch kennt aus Spielen wie Newton oder sowas. Da hat er ja auch mitgewirkt. Oder wie ist das andere noch? Lorenzo, Il Magnifico. Und da, ja, würde ich mal sagen, hat er ein bisschen recycelt. Fand ich total schön. Genau. Ist im Deutschen beim PD-Verlag rausgekommen, im Englischen Italienischen bei Cranio Creations. Ist ein Spiel von Dennis K. Chan, Adam Hill, Ben Pitchback und Matt Riddle. Ah. Ist zur Spiel letztes Jahr rausgekommen. Und hat, ja, ist ein schönes Kennerspiel, 3,3 an Wertung und Komplexität. Also, man kommt schnell rein. Die Regeln sind nicht so kompliziert.
Erinnert mich ein bisschen vom Look her. Auch ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ein bisschen an Cora. Kennst du noch?
Cora, das Leistenspiel. Ja,
ja.
Habe ich auch.
Hat mir auch sehr gut. Ist mein absolutes Lieblingsspiel mit. Also, ne, das habe ich auch immer wieder vergessen, weil es so weit jetzt hinten steht. Aber jetzt habe ich es nochmal gesehen. Und ich habe das damals die ganze Zeit nur hoch und runter gezockt. Ja. Obwohl es halt nur ein Leistengeschiebe war, aber ich fand, das hatte trotzdem so viel, was man da macht. Also, keine Ahnung, ich fand das einfach genial.
Wobei hier das Leistengeschiebe gar nicht so präsent ist. Also, du baust quasi natürlich dich aus auf so einem Tech-Tree, aber das ist dann nicht so stark ein Geschiebe von Leisten. Das kommt da nicht so rüber. Das war fairerweise bei Cora schon ein sehr arges Leistenschieben. Ich habe es aber auch geliebt. Ich habe es auch immer noch da. Es wird auch nicht gehen. Ich finde es immer noch schade, dass es keine Erweiterung dazu gab.
Ja,
und noch ein bisschen mehr da reinkam. Ich glaube, das ist einfach zu sehr untergegangen. Ich habe aber die Metallmünzen. Das macht das Spiel noch mal ein bisschen wertiger. Und Beyond the Horizon hoffe ich tatsächlich auch noch mal sehr stark, dass es hier noch ein bisschen mehr Content gibt. Weil wenn du es jetzt ein paar Mal gespielt hast und auch darauf achtest, dass immer die Karten, die du nicht genutzt hast, auf jeden Fall reinkommen, dann hast du dann nach 2 oder 3 Partien alle Karten mal gesehen. Es dauert noch natürlich, bis du dann sagst, jetzt ist mir langweilig, da ist kein Wiederspielreiz mehr drin. Weil der Wiederspielreiz ist natürlich nochmal unterschiedlich, wo die Karten dann positioniert sind. Ne? Weil manchmal hast du so ein total coolen Track, wo du sagst, okay, das ist so total sinnvoll aufeinander aufbauend. Und manchmal musst du dann halt Umwege in Anführungszeichen nehmen. Genau, das wünsche ich mir, dass es da noch eine Erweiterung gibt. Ich glaube, es wurde auch gar nicht so schlecht angenommen.
Das der Look gefällt mir, also so gesehen.
Genau, das ursprüngliche Spiel, auf das quasi das aufbaut, ist Beyond the Sun.
Das habe ich nie gespielt.
Ich auch nicht. Also aber ich glaube, es ist doch sehr ähnlich. Nur Beyond the Sun ist eben auch sehr stark Area-Control-lastig. Und das Thema ist halt wieder Weltraum. Das muss man auch mögen. Ich muss sagen, Beyond the Horizon hat mir vom Thema halt super, gefällt mir vom Thema super, weil du halt eine Zivilisation aufbaust. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass du groß das Gefühl hast, ich baue jetzt hier eine riesen Zivilisation auf, aber der Look und das Ganze ist halt schön. Und es hat kein Area-Control. Fühlt sich halt als wirklich wie ein Eurogame an, weil es auch eins ist. Und ja, 8 von 10 mindestens, Tendenz zu 9 aktuell. Das bleibt auf jeden Fall, ist schon ein kleines Highlight für mich.
Klingt so. Dann muss ich mir auch mal angucken. Also, wie gesagt, ja.
Na gut.
Dann
kannst du gleich weitermachen.
Mach ich weiter, ja, mit einem eher kleineren Spiel. Da bin ich auch schnell durch, dann kannst du gleich weitermachen. Nein, Quatsch. So, das war's.
Nein. So, stimmt gleich.
Nein, das Spiel, was jetzt kommt, mag ich. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ist aber auch ein kleines Spiel.
Dann auch
das raus. Hat mir echt gefallen. Flowers. Und nein, das ist nicht das von Lookout. Es gibt ja lustigerweise zwei Flowers. Ich meine das Flowers von Huch. Und das ist einfach ein kleines Kartenspiel. Das funktioniert, ist super simpel, aber trotzdem hard to master, wie man so schön sagt. Weil, was haben wir? Wir haben Zahlkarten, so Blumenwiesen sind das, 1 bis 4. Und diese werden gemischt in 3 Stapel aufgeteilt. 2 offene Stapel, 1 verdeckter Stapel. Dann wird immer jede Runde eine Karte davon gezogen und dann angelegt. So erstmal das. Klar, bei den offenen Karten siehst du, welche du ziehst. Und bei der geschlossenen musst du dich halt überraschen lassen, weil falls da nichts liegt, was du brauchen kannst, hast du vielleicht noch die Chance, wenigstens bei dem Verdeckten was zu kriegen. So. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert so, dass wir ja Zahlkarten darauf haben, von 1 bis 4. Wir dürfen aber nur Zahl an Zahl legen und es dürfen nicht mehr Karten der Zahl sein als die Zahlhöhe. Also ne, die Höhe der Zahl. Das heißt, liegt dort eine 1, darf keine andere 1 mehr anliegen in der Nähe. Liegt dort eine 2, darf maximal noch eine 2 hinzukommen. Liegt dort eine 3, darf maximal 3 Karten da liegen und ist eine 4, müssen halt 4 Karten liegen. Dann gibt es unterschiedliche Farben. Es sind genau 4 Farben. Blau, Rot, Grün und Gelb. Das sind dann nämlich später, was unsere Punkte bringen, weil wir versuchen, Felder mit diesen Karten zu legen. Ab 5 Karten einer Farbe bekommen wir Punkte. Dann zählt jede Karte einen Punkt. Umso größer wir sie machen, umso mehr Punkte bringen sie uns natürlich. So, deswegen können wir halt auch eine 4, zum Beispiel kannst du eine blaue 4 legen, eine grüne 4, eine ne, gelbe 4 und eine rote 4. Die kannst du alle so aneinander puzzeln. Hauptsache, es sind 4 Vieren. Darf auch keine andere 4 mehr in der Nähe sein, weil für jede Karte, die nicht dazugehört, gibt es Minuspunkte. Und auch für jedes Feld, was du nicht schaffst, hast du nur noch 2 Dreien am Ende liegen und die Karten sind alle, weil nämlich sobald der erste Stapel aufgebraucht ist, ist das Spiel beendet. Dann wird geguckt, welche Felder wir werten können. Halt, es müssen mindestens 5 Karten drinnen liegen und dann wird erstmal als allererstes geguckt, nämlich das kann dir nämlich noch alles zerschießen am Ende, deine Felder, ob du überall die Reihen auch dementsprechend gelegt hast. Hast du 4 Vieren, 3 Dreien, 2 Zweien, eine 1. Hast du das nicht, dann werden die rausgenommen aus der Reihe. Damit kannst du die komplette Reihen zerschießen, weil falls du dann nur 2 Zweien hast und die verbinden dir gerade zufällig als Schlauch das blaue Feld und hast dann unten nur noch 4 und oben nur noch 4, dann hast du nämlich keine Punkte, weil die dann weg sind. So.
Klingt schon ein bisschen random. Also.
Ja gut, du kannst es ja, weil du ja 2 offene Kartenstapel hast, kannst du sie ja schon. Das ist schon sehr strategisch und taktisch, weil okay. Du musst das ja schon legen, wie du willst.
Achso, das liegt immer quasi offen.
Das liegt immer offen. Du hast nur einen verdeckten Stapel, der ist random, ja. Okay. Aber alle anderen beiden sind offen.
Also du hast 3 Möglichkeiten. Also genau, wenn da wirklich Müll liegt, weil du es gar nicht nutzen kannst, dann...
Dann nimmst du den von dem verdeckten.
Okay. Nee, verstanden. Okay, dann klingt es ja gar nicht so schlecht.
Nee, und das, finde ich, hat halt super viel Tiefe dafür, dass es echt so ein kleines Futzelspiel ist. Hat uns das haben wir jetzt schon so häufig gespielt, das kommt immer mal wieder auf den Tisch. Und auch das kannst du auf BGA spielen, da geht's auch noch schneller, weil da hast du ja nicht mal diesen Kartenstapel, den du da noch hinlegen musst, was aber wirklich kein Riesenaufriss ist. Und hat uns super gut gefallen, weil danach kommt es halt zur Wertung, da wird geguckt, dann gibt es halt noch kleine Schmetterlinge, die geben dir halt an, je nach Farbe des Schmetterlings muss halt eine rote Karte dran liegen, wenn es der Schmetterling rot ist, muss halt irgendwo eine rote noch dran liegen oder eine grüne oder eine gelbe oder so, ne? Das kommt halt noch dazu, da kriegst du für jeden Schmetterling, der farblich passt, halt auch nochmal einen Punkt. So, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Mehr ist es nicht. Und das finde ich total cool, muss
ich sagen. Hört man raus.
Ja, bin ich echt begeistert von, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
holen.
Auch wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Spiel, was du dann auch immer mal so nebenbei zwischendurch zocken kannst. Was ich jetzt wieder ein bisschen kritikmäßig sagen muss, ist die Schachtel. Die hätte ruhig noch kleiner sein können, weil so viel, es ist ja, sind nur so kleine viereckige Karten. Also die Schachtel ist so lang gezogen und hoch. Also entweder wollen sie noch viele Erweiterungen dazu bringen, was ich jetzt bei dem Spiel nicht wirklich für nötig erachte. Aber ja, hätte man kleiner machen können. Hätte hier so eine von der Größe von Mischwald die Erweiterung. Die Größe hätte gereicht dafür, muss man sagen. Ja, aber vielleicht war der Block zu groß, das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, hat mir gut gefallen und sollte auch, selbst für Gelegenheitsspieler, glaube ich, super schnell erklärt, weil hast ja jetzt mitbekommen.
Ja, ich meine, das ist halt ne Gewichtung von 1,2 auf BGG,
genau,
ab 7 Jahre. Genau. Aber tatsächlich zu zweit am besten, wie es hier, wobei es geht alles, also 1 bis 4 Personen.
Aber wir haben es auch schon in jeder Konstellation gespielt. Hatte jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie, dann werden deine Felder ein bisschen kleiner, obwohl ja, ich glaube, du nimmst sogar welche raus und tust dann wieder welche dazu. Okay. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht wirklich großartig, dass du da was hattest. Nö. Warte, ich gucke mal. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben es einfach gezöckelt. Meine Frau hat das nämlich durchgelesen gehabt. Aber ich habe es echt cool gefunden. Und E-Morgs, muss ich sagen.
Du morgst es.
E-Morgs.
Na, dann ist es aber, ich glaube, die Folge ist eine kleine versteckte Hochfolge, weil das Spiel ist ja einmal, sagen wir mal die Credits nochmal, also Flowers 2024 rausgekommen, 1 bis 4 Personen von Paul-Henri Argiot als Designer, Illustration von Julie Gouet und rausgekommen im Deutschen bei Hoch.
Ja, da bin ich auch froh, dass du das vorliest. Die hätte ich alle nicht aussprechen können.
Julie Gouet, nein.
Genau, so hätte ich es wahrscheinlich gesagt.
Julie Gouet. Sehr gut. Dann mache ich doch gleich weiter. Ich bleibe nämlich bei Hoch.
Ah,
cool. Und meine 2 Spiele, die ich doch habe, sind bei Hoch tatsächlich. What Coincidence? Dann fange ich mit dem Kleinen mal an und mache ich den Brecher am Schluss. Und zwar habe ich ein schönes kleines Kartenspiel gespielt, wo ich als erstes etwas machen musste, was ich niemals gedacht hätte, dass ich bei einem Brettspiel machen muss oder beim Kartenspiel. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich schon gemacht habe mal. Und zwar gebügelt.
Gebügelt? Okay. Ich habe jetzt an alles gedacht.
Aber nicht an Bügeln. Sehr genau. Schön. Nee, ist ein Kartenspiel und es hat eine Spielmatte. Diese Spielmatte ist eingerollt und leider halt noch mit so ein 2 Plastik-Gummibändchen festgemacht. Und wir haben natürlich das Ding komplett wellig gemacht. Und deshalb haben wir es dann erstmal gebügelt. Das Spiel, worüber ich sprechen möchte, ist Hofverrat.
Das interessiert mich auch. Ja, bin ich mal gespannt, was du sagst.
Genau, Hofverrat ist eigentlich auch wieder so total schnell erklärt, ne? Also du hast die Spielmatte, also diese Matte tatsächlich, ja, diese Spieldecke, die legst du zwischen den
Zudecken.
Nicht zudecken. Legst du zwischen die Spieler quasi auf den Tisch. Dann ziehst du vom Stapel, muss halt auch, ne, je nachdem wie viele Leute mitspielen, wird dann halt der Kartenstapel vorbereitet, ne? Also du spielst mit 2 Spielern zum Beispiel mit 60 Karten und mit 5 Spielern spielst du mit 90 Karten, ne? Komplett das Deck. Genau, und was machst du? Du ziehst dir 3 Karten. Eine legst du zu dir in deinen Bezirk, einen legst du an die königliche Tafel und eine Karte legst du zum Gegner hin. Das war's. Mhm.
Ach so, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich dachte so, ja, er ist jetzt
das,
voll.
Aber nee, das ist ein Spielzug. Jetzt müssen wir kurz mal erklären, was diese königliche Tafel ist. Das ist quasi diese Spielmatte. Da sind eben 7 verschiedene Leute drauf abgebildet. Also einmal die Königin in der Mitte, die quasi neutral ist. Und da steht ein Spion nebendran. Da legst du alle Spionkarten hin. Verdeckt, alle anderen Karten spielst du entsprechend offen aus an die Positionen der jeweiligen Farbe. Also der jeweiligen Häuser in dem Fall. Man ist ja in so einem mittelalterlichen Adelssetting. Und da macht es einen großen Unterschied, ob du die Karten unter diese Spielmatte legst oder darüber. Darüber sind nämlich, ist diese Karte angesehen und wenn man sie darunter legt, ist sie in Ungnade gefallen. Und das ist relativ wichtig am Spielende, weil du natürlich gucken möchtest, dass du die Wertung für dich entsprechend optimierst. Weil du möchtest dann gucken, dass du, was weiß ich, wenn du weiß belohnt wirst, dann möchtest du gucken, dass eben die weißen Karten möglichst auf der angesehenen Seite sind und nicht irgendwie in Ungnade gefallen sind. Denn angesehene Familien kriegen jede Karte, die dort liegt, einen Punkt wert und in Ungnade gefallenen kriegst du einen Punkt abgezogen. Genau. Wie kann ich die denn jetzt werten? Natürlich muss ich dann halt auch in meinem Bezirk entsprechend die Karten haben. Also in der Mitte wird quasi von uns allen so ein bisschen taktiert, welche Karten welche Siegpunkte bringen oder welche Familien Siegpunkte bringen. Und in deinem Bezirk legst du halt das alles ab, womit du punkten willst. Und da hast du schon dieses ganze Spiel oder die Spieldynamik, weil du versuchst natürlich, dir immer die Punkte zuzuschustern und deinem Gegner halt irgendwie in die Grütze zu hauen. Wir haben auch noch, jeder Spieler bekommt noch zwei Zielkarten am Anfang des Spiels, dass du halt auch nochmal, ne, auf was hinarbeitest, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ne, wenn der sagt, okay, du kriegst nochmal x Punkte dazu, wenn die Weißen nicht in Ungnade gefallen sind, ne, dann guckst du, dass die natürlich am Ende des Spiels angesehen sind, etc. Und das ist dann halt nochmal etwas, wo du darauf hintaktieren kannst. Und, das habe ich noch ganz vergessen zu erzählen, ist, diese Karten haben auch verschiedene Rollen, ne? Also das Set an Karten ist eigentlich immer dasselbe. Es hat halt nur 6 verschiedene Farben. Und es gibt eben Adlige drin, die geben dir doppelt so viele Punkte oder Minuspunkte. Dann gibt es den Spion, die legst du einfach verdeckt vor dich hin oder eben in den Bezirk von den Nachbarn oder zur Königin in die Mitte. Dann gibt es Assassinen, die können andere Karten killen. Also kannst gucken, dass du zum Beispiel dann deinem Gegner auch nochmal zusätzlich Karten wegnimmst, dass er eben nicht punktet. Dann gibt es auch noch den Wächter, der kann nicht gekillt werden durch einen Assassinen sozusagen. Und dann spielst du das so lange, bis keine Karten mehr nachgezogen werden können. Und dann wertest du entsprechend. Genau. Und dann guckst du, wer am meisten Punkte hat, und der hat dann entsprechend gewonnen.
Also du.
Ne, also es ist, eins finde ich lustig. Also ich mag das Spiel. Es ist jetzt so ein bisschen Ärgerspiel, ne? Das sieht echt cool aus. Das Material ist schön. Ich meine, allein diese Stoffmatte an der Stelle. Die Karten haben auch teilweise so Gold drauf gedruckt und es glänzend. Sieht schön aus. Die Spielidee ist auch ganz cool, sich halt so gegenseitig so, ne, ein bisschen in die Pfanne zu hauen. Es ist jetzt aber nicht was ultimativ Besonderes. Was ich aber lustig finde, ist, dass ich es zu zweit ganz cool fand, weil da ist es wirklich taktischer. Einmal sind nur 60 Karten im Spiel, also es fehlen 30 und du hast keine Ahnung, welche fehlen. Also da kommt ein bisschen mehr Randomness rein. Und du taktierst natürlich deinem Gegenüber mehr hin und her, ne? Also da gehst du aktiv auf einen zu. Laut BGG ist es aber für zu zweit gar nicht so toll.
Okay.
Da sagen sie, ist es mit mehreren Personen toll. Am besten wäre es mit 4 Personen. Meines Erachtens geht da aber einiges an Taktieren einfach weg, weil einmal musst du dich auf mehrere Leute konzentrieren und es ist viel mehr Zufall dabei, weil die Karten irgendwo hinfliegen. Und wenn du dann noch jemand bist, der im Spiel, sagen wir mal, das ist ein Spiel, was du als Füller oder als Absacker spielst und du hast den ganzen Abend nur gewonnen, dann verbrüdern sich halt 3 Leute gegen dich, je nachdem, wie viel du spielst. Das ist dann halt auch so eine Geschichte. Genau.
Ah, okay.
Also sieht schön aus, tut nicht weh, in Anführungszeichen. Hat mir echt gut gefallen. Ich hatte gar nicht so viel erwartet, muss ich sagen. Wurde aber positiv überrascht. Ist ganz lustig.
Echt unbedingt spielen.
Genau.
Kann man so gut mit Kindern spielen?
Es soll ab 8 Jahren sein. Ich glaube, kann man sicherlich ab 8 Jahren. Also mit der Großen habe ich es noch nicht gespielt. Das wollen wir jetzt aber nochmal machen.
Na gut, dann.
Bis dato immer nur zu zweit gespielt.
Können.
Genau, dann nochmal kurz die Credits. Ja. Und zwar Hofverrat, Spiel für 2 bis 5 Personen. Dauert etwa eine halbe Stunde, je nachdem, mit wie viel Personen man das spielt. Ab 8 Jahren ist es. Eine Komplexität von 1,4 von 5. Die Designer sind Romaric Gallonier und Anthony Perron, scheint wieder Franzosen zu sein. Die Illustrationen sind von Naomi Chevalier. Und rausgekommen im Deutschen ist es bei Huch. Genau.
Ja.
Hast du nicht gespielt? Musst du mal spielen, ne?
Ja, muss ich mal spielen. Habe ich hier, muss ich mal auspacken.
Ja, mach mal. Also auf jeden Fall das Bügeleisen nicht vergessen.
Ja, das habe ich immer an. Nein, Gott. Ja. Ah, es brennt. Ich muss weg.
Dann mach du mal weiter.
Ja, ich komme jetzt zu einem großen Spiel, aber einem, also optisch wirklich sehr schönen Spiel. Also wirklich schönen Spiel.
Wirklich oder bist du jetzt gerade nur...
Nein, ich bin nicht überspitzt. Das bin ich zwar manchmal, aber ich bin erkältet. Okay, nee, es ist wirklich schön. Also, es handelt sich dabei um das Spiel Riffretter von Giant Rock. Und ja, es ist ein Eurogame. Und was machen wir hier? Wir versuchen, Müll aus den Gewässern und von den Korallenriffen zu sammeln und zu entfernen, im Grunde genommen. Und dadurch, dass es jetzt auch einen Mechanismus hat, den Phil ja jetzt nicht ganz so mag. Und das ist Area Control.
Oh nein.
Oh nein.
Ich habe schon gerade gefragt, von was redet der jetzt?
Nee, also im Grunde genommen ist es Euro mit ein bisschen Area Control drin. Also was heißt ein bisschen? Also wir versuchen zwischen Inseln Müllplättchen zu sammeln, die halt in den Korallenriffen so halt sozusagen, die Korallenriffe sind verschmutzt, das ist halt die Grundlage und wir als Retter versuchen das halt alles wieder in Ordnung zu bringen, künstliche Riffe zu setzen, sodass sich wieder Fische und so ansiedeln können und ja, eigentlich alles supi toppi und dabei können wir halt so sozusagen mit unserem Schiff fahren wir von Insel zu Insel. Auf diesen Inseln können wir Aktionen durchführen, verschiedene, und müssen aber für jeden Weg, der dazwischen ist, das sind so Energiewege sozusagen, die gibt es von 1 bis 3 oder es gibt sogar mal 4, je nachdem wie viele Leute mitspielen, weil es gibt 2 Seiten, 1 bis 2 Spieler sind ein bisschen weniger natürlich, und diese Energie müssen wir immer bezahlen, also mit Energie, die wir rechts als Marker haben. Und das ist halt die Krux dabei. Sonst ist es ja meistens Geld, was uns mangelt. Hier mangelt es an Energie. Und zum Bewegen brauchen wir Energie. Und um diese Riffbälle zu setzen, die heißt wirklich so, ich musste erstmal nachgucken, was ein Riffball ist, aber das heißt wirklich die Riffbälle. Die sehen aus wie so, die sind aus Beton gegossen und sehen aus wie ein Riff. Und so ein bisschen rund wie so ein Ball und die werden dann unter Wasser gesetzt halt, damit sich da wieder dann Fische ansiedeln können.
Okay, cool.
Total interessant, aber ich dachte erst, das war ein Übersetzungsfehler. Aber nein, ist es nicht. Riffbälle heißen. So, die werden dann dort abgesetzt. Auch das kostet uns Energie. Immer die Anzahl, die zwischen den beiden Inseln sind. Also sprich, sind da 3 Energiefelder, kannst du einen Riffball setzen, der dir 3 Energie kostet. Wenn du dich darüber bewegen möchtest, nur ohne einen Riffball zu setzen, musst du auch 3 Energie bezahlen, solange die 3 Felder noch frei sind. Setzt du aber einen Riffball auf diese Energiefelder, dann sind es ja nur noch 2 Energiefelder später, um dich zu bewegen. Ist es dein eigener Ball, kannst du dich sogar kostenlos diese Strecke lang bewegen, damit du nicht immer wieder Energie bezahlen musst. So, somit kannst du dir dann halt Wege da sichern. andere Clou dabei ist noch, dass du für jeden Weg, das ist immer diese Müllplättchen, die ja zwischen den Inseln in so Arealen, die durch verschiedene Schiffsrouten sozusagen verbunden sind und Energierouten. Und sobald diese Energierouten mit Riffbällen belegt worden sind, also pro Route einer reicht, kommt es zur Wertung. Und der, der die meisten Riffbälle dorthin gelegt hat, der erhält die Müllplättchen in der Mitte. Und jeder bekommt einen Punkt, der halt einen Riffball da drin hatte. Und am Ende gibt es noch eine Mehrheitswertung. Da sind da so kleine Haie drauf abgebildet. Der erste bekommt dann halt für jeden Hai 2 Punkte und der zweite bekommt für jeden Hai nur 1 Punkt. Und der dritte guckt in die Röhre. Das ist halt so ein bisschen das Area Control da drin. So. Aber wir können halt auch noch andere Sachen tun. Das wäre ja kein Euro. Wir können noch tauchen in den Riffen. Und umso weiter wir tauchen, umso bessere und schönere Riffe entdecken wir. Und in diesen Riffen können wir wieder Aktionen durchführen. Und decken damit noch unsere Sauerstoffflaschen auf, die auch nochmal Boni bringen. Da hast du so eine kleine Taucherleiste, wo du dich dann weiter fortbewegen kannst. Und da ist es halt am Ende nochmal so, wer am weitesten vorne ist, bekommt ja die meisten Punkte. Ne? Dann gibt es noch den zweiten und ich weiß gar nicht, ob es auch noch einen dritten gibt. Aber ich meine schon bei der Wertung. Ja, gibt es so halt ja, 15 Punkte oder so in dem groben Dreh. Aber was genau, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall gibt es da dann nochmal eine. Dann gibt es noch eine Forschungsleiste. In dieser Forschungsleiste können wir uns weiter bewegen und können uns auch nochmal Punkte machen, können aber dabei auch noch Karten, weil das Wichtigste, wovon wir alle leben, sind Zielkarten. Diese Zielkarten sind so Set-Collection-Karten, weil da immer verschiedene Korallen oben links in der Ecke sind. Es gibt 3 verschiedene Farben, Orange, Lila und Grün. Und wenn wir diese Korallen alle 3 Zielkarten erfüllt haben, von je einer Farbe, dann haben wir damit wieder mal, haben wir 7 Punkte freigeschaltet sozusagen. So, puff, drehst du um, kriegst du 7 Punkte, kannst vorangehen. Das sind die Punkte halt, die du sofort bekommst. Aber am Ende bringt jede Karte auch nochmal Punkte. Aber immer nur einen dann. So. Dann, das ist halt ein bisschen, haben sie es von Arche Nova abgeguckt. Weil umso weiter du auf der Forschung
warst.
Ja, ja. Wo hat Arche Nova abgeguckt? Da wollen wir jetzt nicht aufhören. Ja, genau. Wenn du auf der Forschungsleiste vorangehst, umso weiter du weiter voran bist, umso besser kommst du an die hinteren Karten dran. Ne? Und dann aus der Reihe darfst du dann ziehen. So, darum geht es halt. Das ist auch so ein bisschen ein kleiner Mini-Rennspiel, weil wer als erstes ganz am Ende angekommen ist von der Forschungsleiste, bekommt die 16 Punkte und alle anderen können maximal die 12 Punkte oder 14 Punkte bekommen. So, das ist eigentlich so noch ein kleiner Rennmechanismus da drin. Und was wir auf dieser Forschungsleiste gibt es auch noch Crewmitglieder, die wir auf unser Tableau einpuzzeln können, die dann jedes Mal getriggert werden können durch verschiedene Effekte, die auf den Inseln sind. Und dann können wir uns aussuchen, welchen wir von unseren Crewmitgliedern triggern. Und die haben dann auch mal noch zusätzliche Effekte. Haben wir dann eine Leiste komplett gefüllt mit 3 Crewmitgliedern derselben Farbe, dann bekommen wir auch nochmal Punkte. Dann gibt es halt noch Ressourcen, mit denen wir das Ganze immer bezahlen, um Energie zu erhalten oder halt Crewmitglieder anzuwärmen und so weiter und so fort. Diese Leiste hat immer so 2 bis 1 am Anfang Kapazität. Du kannst aber durch Riffbälle, die du dann halt freischaltest, damit du halt wieder mehr Area Control betreiben kannst, dein Lager ein bisschen größer machen. Dann kannst du maximal 4. Hast du dir ein Lager komplett freigeschaltet bis auf 4, dann bekommst du wieder Punkte. Das ist halt wieder viele Punkte, die du da erzeugst. So, und das sind halt unsere Züge. Unsere Züge sind halt immer, du kannst genau 2 Aktionen, musst du dich zwischen 2 Aktionen entscheiden, immer einer Runde, zwischen Aufladen oder Reisen. Dieses Reisen ist halt dann immer alles das, was ich gerade erzählt habe. Ne? Das kannst du damit alles machen. Dann gibt es aber diese Aktion Aufladen. Das ist nämlich, wenn deine Energie am Eimer ist und du musst unbedingt Energie haben, weil du dich nicht mehr bewegen kannst. So, und das funktioniert so, dass du, deswegen diese Siegpunkte, die du schon während des Spiels bekommst, nämlich auf dieser gesamten Siegpunkteleiste sind so kleine Anker. Sobald du auf Aufladen gehst, bekommst du rückwirkend alle Anker, über die du schon hin fortgeschritten bist. Und das sind alles Boni. Also zum Beispiel 2 Geld, du bekommst Energie, du bekommst halt, kannst noch einmal den Taucher bewegen und so weiter und so fort. Lohnt sich natürlich dieses Aufladen erst, umso weiter du fortgeschritten bist. Hier ist es nämlich so, dass wenn du bei Effekt 22, also Punkte 22, der erste, der da ankommt, dann gibt es noch so Endzielkarten, die du dann erreichst, die kannst du dann so freischalten, dann sucht sich jeder was aus, wofür er Punkte haben möchte, aber der Erste, der guckt sich alle an, wirft davon eine weg und gibt sie dann den anderen. So, und dann suchen die sich einen daraus und der Erste, der das hatte, kann halt nur noch aus zwei eine wählen. Ja. Und dann gibt es noch, stimmt, und das Ende wird eingeleitet, sobald du auf Punkte 45 angekommen bist. So, sobald da einer rüberkommt, kommt zum Ende, dann wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt und danach ist jeder noch einmal dran und dann kommt es zur Wertung.
Das Spiel sieht ziemlich unspektakulär aus.
Ich finde es total schicki.
Ja?
Ja, so von der Optik her, von den Riffen und so, von der Aufbauart finde ich das voll cool.
Es hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, ne?
Also, du kannst auch super viel machen, hörst du ja, ne?
Ich kann
jetzt noch weiter erzählen, da gehören ja noch ein paar Sachen dazu. Aber das reicht jetzt erstmal für grob. Weil den Müll zum Beispiel, das wäre ja auch noch eine Sache, du kannst den Müll halt entweder sofort nutzen als Bonus, da ist dann halt irgendwas drauf, oder du lässt ihn verdeckt vor dir liegen und der bringt dir dann am Ende nochmal Punkte. So, ne, dann hat er so eine Punkte drauf. Aber, oder du stellst, hatte meine Frau halt sehr gut gemacht, die hatte dein Crewmitglied, was dir beides erfüllt. Also du hast sofort die Punkte bekommen und noch den Bonus, der da drauf war. Nur wegen diesem Crewmitglied. Das war natürlich dann wieder richtig nice. Also aus dem Grund hast du da schon sehr viele Möglichkeiten, die dann auch so Synergien, die miteinander harmonieren. Und was auch cool ist, jeder bekommt ein anderes Tableau. Das heißt, es sind auch asymmetrische Tableaus. Und hier war die Krux dabei. Wir haben es jetzt einmal, habe ich es jetzt zu zweit gespielt und zu dritt haben wir es auch schon gespielt. Und ich persönlich fand, zu zweit kommst du beim Area Control zu wenig ins Gehege. Das Problem ist halt, der anfängt, hat einfach den Vorteil, dass er sich halt schon die kleinen Inseln, weil du auch in der Nähe von so kleinen Inseln anfängst. Das heißt, wo du nur einen Weg hast und der pflastert dir alles schon mal zu. Du kannst natürlich so weit wie möglich mit dem Schiff fahren, aber musst natürlich immer die Energiekosten dazwischen bezahlen. Und das ist natürlich auch sehr kostspielig. Dementsprechend dümpelst du dem eigentlich ein bisschen hinterher. Und das war bei drei Spielern gar nicht so, weil da hat jeder, sind so irgendwie in alle Richtungen ausgeschwört und jeder hat überall hingesetzt. Und dann irgendwann sind sie sich ja in die Quere gekommen, aber dadurch war es ausgeglichener, muss ich sagen. Also fand ich. Bei drei Spielern. Obwohl Beste jetzt bei BGG ist auch 2 bis 3 Spieler angegeben, also auch 2. Aber ich fand's spaßiger zu dritt, muss ich sagen. Persönlich. Aber ja, gut. Aber auch zu zweit kann man es gut spielen.
Es hat halt Area Control drin.
Ja, ist aber jetzt nicht so fies, ja, gut, weil du ja noch super viele andere Sachen machen kannst. Du musst diese Area Control, ich hatte zum Beispiel gar keine Area Control gemacht, weil ich es nicht hingekriegt hatte, weil Regina war Startspieler und die ist dann da wieder von geflitzt.
Aber ist das etwas, was du also immer machst, also wenn du Startspieler bist, immer dieses eine? Oder würdest du als Startspieler auch was anderes machen als diese kleinen Insel?
Ich war Startspieler bei dem 3-Personen-Spiel und habe andere Sachen gemacht. Also klar, du setzt auf jeden Fall immer so einen Riff bei, weil du willst dich ja kostenlos über diese Wege natürlich bewegen, ne, damit du nicht immer Energie bezahlen musst, weil das wird am Ende echt kritisch. Dementsprechend wirst du immer einen Riff bei setzen, weil du möchtest dein Lager ja auch frei bekommen, das ist ja auch so, ne, damit du Punkte kriegst. Aber ich hatte da eher aufs Tauchen gesetzt, weil du durch das Tauchen auch richtig viele Punkte machen kannst, weil du ja diese Riffe da abtauchst. Und ich hatte halt, wie gesagt, diese asymmetrischen Tableaus sind halt zum Beispiel, dass du fürs Tauchen jede Flasche, also sobald du nämlich bei so einer Sauerstoffflasche ankommst, da wird der Erste bestraft. Der bekommt den etwas leichteren Effekt. Dafür ist er natürlich weiter in den Punkten vorne. Bekommt aber nur den leichten Effekt von der Flasche. Danach wird die umgedreht und der danach, das sind immer so 2 Schritte, bekommst du nicht nochmal, wenn du sie schon einmal erhalten hast. Es gibt aber ein Board, was dir erlaubt, jedes Mal diese Flasche zu bekommen. Dadurch kannst du sowohl den A-Effekt als auch den B-Effekt bekommen. Was schon wieder richtig cool ist. Ne? Das ist das. Dann gibt es ein Board, wo du dann zum Beispiel weniger bezahlst. Immer 2 weniger, wenn du ein Crewmitglied kaufst. Ne, dann gehst du eher hauptsächlich auf Crew. Und das hatte ich ja in der ersten Runde überhaupt nicht hingekriegt, Da ist meine Frau mir da weggelaufen hier mit der Area Control, die hat auch am Ende dann gewonnen. Und ich habe das mit der Crew nicht. Und ich fand dieses Board irgendwie das Schwächste, wenn du dir die anderen so anguckst. Weil sie hatte zum Beispiel, wenn sie ein Müllplättchen erhalten hatte durch das Area Control, deswegen war es bei ihr natürlich auch sinnig, dass sie das gemacht hatte, hat sie dasselbe Müllplättchen noch einmal erhalten, also zwei davon.
Das und die sind sau stark. Das klingt alles ein bisschen unbalanced.
Ja, das fand ich nämlich auch, habe ich auch gesagt. Du darfst dir natürlich die Boards dann auch aussuchen und ich fand, das war unbalanced. Die asymmetrischen Dinger hätte ich, glaube ich, mir eher gewünscht, dass die ein bisschen anders sind. Muss ich sagen. Oder gleich, halt, das ist wie bei Arche Nova, sozusagen, einmal gibt es die A-Seite, die immer gleich ist, und die B-Seite machen wir es dann mal ein bisschen härter und dann können wir das andere einführen. Hier ist es aber, die B-Seite hat noch was anderes, aber diese Boni-Effekte oben links bleiben. Die sind sowohl bei der A als auch bei der B, da gibt es nicht, dass alle das gleiche haben. So, ja. Fand ich auch ein bisschen komisch. Kann aber auch sein, dass wenn man nur dann auf Crew geht, dass es sich dann wieder lohnt. Keine Ahnung. Müsste ich nochmal ausprobieren. Muss aber sagen, mit drei Personen hat es mir am meisten Spaß gemacht. Und ich würde auch mit drei Personen empfehlen, wenn man es zockt. Ist aber sonst ein echt cooler Euro. Also ist kein Spiel, wo ich sage, oh, das wird mein absolutes Lieblingsspiel. Aber es ist ein guter Euro, finde ich. Ist kein schlechter. Also hat mir gefallen und ich hatte meinen Spaß und ich würde es auf jeden Fall auch nochmal spielen und auch noch mehrfach spielen.
Mhm, cool.
So sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht mein, wenn ich mich jetzt zwischen meinem Lieblings-Euro entscheiden müsste und dem würde ich jetzt sagen, nee, dann lieber mein Lieblings-Euro. Aber so fand ich es echt schick, muss ich sagen. Ja.
Cool.
Genau, das war Riffretter. Reef Project im Englischen. Ja, 45 bis 90 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob wir so lange, ja doch, 90 Minuten haben wir zu zweit gespielt, aber ich glaube, zu dritt haben wir länger gespielt. Hat eine 2,9, ist also auch nicht so anspruchsvoll von den Regeln. Es ist halt schwierig halt zu meistern, ne, weil mit der Area Control und so alles unter einen Hut zu kriegen, aber das sind Euros so. 14 plus ist bei Giant Rock erschienen, im Englischen bei Board and Dice und Designer ist Martino Sciacchiara und Federico Perelio Renzi. Keine Ahnung, frag mich nicht, ich kann solche Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei allen, wo ich den Namen falsch ausspreche. Und, achso, den Solo-Modo hat David Tucci gemacht, wollte ich nur sagen. Der steht nämlich lustigerweise auf der Packung und ich habe nicht rausgefunden erst, warum der da steht, aber das ist wegen dem Solo-Modus.
Die Illustrationen sind von Susanna Kalakowska und Piotr Sokolowski.
Ah, du bist besser. Du liest jetzt immer die Namen vor, das ist am besten.
Sehr schön. Dann komme ich zu meinem dritten, oder?
Ja.
Und zwar, fangen wir es mal so an. Kleines Rätsel. Dieses Brettspiel-Autoren-Duo gibt es schon länger. Gibt es über, ja, gefühlt 15 Jahre schon. Also mindestens 10. Machen relativ knackige, komplizierte Euros. Ich glaube, du bist schon draußen, ne? Ich sag mal die Namen. Nuno Bizarro Sentiero und Paolo Saledande. Dade.
Soledade. Nicht jetzt.
Genau. Ihr erstes großes Spiel, was wirklich sehr gute Resonanz hatte, hat eine Komplexität von 4,3 von 5. Aha. Heißt Madeira.
Madeira.
Ein super Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, das hatte ich mal gespielt. Dann gab es 2015 von denen das Spiel Nippon. Hat 3,77 Komplexität. Und so auch das neue Spiel von denen, Asian Tigers, A Story of Prosperity.
Asian Tigers, kenne ich nicht.
Es hat ein paar Fragezeichen bei mir hinterlassen. Also nochmal zur Einordnung, Madeira hat mir total gefallen. Madeira ist komplizierter, aber ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, fluffiger im Spiel. Nippon hat sehr viel oder Asian Tigers hat sehr viel von Nippon so übernommen oder zumindest mal das Kernelement. Aber fangen wir erstmal mal ein bisschen an, das zu beschreiben, das Spiel. Also wir übernehmen die Rolle von Investoren und wir versuchen eben unsere Mittel eben auf die vier asiatischen Tiger zu platzieren, um hier Wohlstand zu erreichen. Die Tiger sind jetzt aber keine Tiger, ne, die Tiere, sondern das sind in den 90er, 60er Jahren die Volkswirtschaften gewesen in Asien, die nach wirtschaftlichen Erfolg gestrebt haben. Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong sind das. Mhm. Und die hatten ja damals eine Grundbasis tatsächlich gelegt, vor allem Singapur zum Beispiel, eben ihr Land äußerst attraktiv für Investoren zu machen. Ne? Also das so Story. Singapur zum Beispiel hat als Sprache eingesetzt Englisch. Ne? Also ja. Das Singapur hat sogar auch die Korruption sehr stark bekämpft. Die haben von vornherein den ganzen Funktionären und Politikern hohe Gehälter gegeben, damit eben diese ganze Korruption etc. eben nicht stattfindet, wie jetzt in anderen Ländern. Sei es drum, darauf basiert dieses Spiel. Und was wir eben machen, ne, wir setzen einfach unsere Mittel strategisch entsprechend ein, um in diesen vier Ländern Infrastruktur aufzubauen, Fabriken aufzubauen, Waren zu produzieren und die dann am Weltmarkt zu verkaufen. Das spielen wir über zwei Epochen. Epochen sind quasi in dem Fall, setzen wir 10 Arbeiter ein, diese in einer Epoche, dann wird quasi am Spielbrett noch kurz was zurückgesetzt, beziehungsweise geupdatet und dann spielen wir nochmal 10 Arbeiter durch und dann kommt es zur finalen Wertung. Und wenn du an der Reihe bist, dann setzt du einen Arbeiter ein und kannst entweder eine Struktur bei einem dieser vier Volkswirtschaften zu bauen, also Fabriken, Universitäten, Labore oder Stromfabriken. Oder du verkaufst eben Waren auf dem Weltmarkt. Es hört sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen an, wie nach Excel das Spiel. Das Spiel sieht auch nicht so hübsch aus, das kann ich mal vorweg sagen. Du hast halt ein zusammengepuzzeltes, großes Brett, hast auf den vier Ecken quasi die verschiedenen Länder. In der Mitte hast du dann einmal diesen Weltmarkt. Die vier verschiedenen Länder sind eben aufgebaut, die haben 3 Spalten jeweils, wo dann eben die Möglichkeit hast, Infrastruktur zu bauen und 3 Fabriken kannst du dann bauen. Und du hast dann entsprechend noch eine Leiste, nochmal eine Einflusspunkte-Leiste, die du dann entsprechend versuchst, hochzuwandern. So, wie soll ich das Ganze kurz erklären? Ich glaube, der Kernmechanismus, der hier sehr interessant ist, den kennt man auch, also wenn jemand von euch schon mal Nippon gespielt hat, wird sich vielleicht daran erinnern. Es gibt 3 verschiedene Farben an Worker. Wir bekommen auch am Anfang von jeder Farbe, also weiß, grau, schwarz, 4 Meeple. Und die machen wir in einen Säckel rein und ziehen dann 10 entsprechend raus und legen die vor uns in einer Reihe hin. Und das Witzige ist, ich habe ja vorhin gesagt, jedes Land hat 3 Spalten. Wenn da noch kein Arbeiter steht, kann ich dann Arbeiter einsetzen und setze dann damit für den Rest dieser Epoche fest, welche Farbe in dieser Spalte eingesetzt werden kann. Heißt, du musst ein bisschen gucken, was in welcher Reihenfolge deine Arbeiter sind, weil die werden gezogen, ne? Die hast du dann einmal gezogen und die sind dann festgelegt. Die kannst du nicht mehr verändern. Du musst halt aber auch noch gucken, wie es bei deinen Nachbarn ausschaut, in welcher Reihenfolge die das Ganze haben. Und dann fängst du nämlich entsprechend an zu planen. Fängst an zu planen, wo kann ich was draufstellen, damit ich dann wieder etwas zurückbekomme, etwas bauen kann, ohne dass es irgendjemand anderes mir wegnehmen kann. Genau, Damit habe ich schon mal den Hauptteil schon mal erklärt. Es ist jetzt kein Killing Spree an Produktion von Ressourcen. Ressourcen produzierst du mehr oder weniger nur einmal pro Fabrik. Wenn du die Fabrik platzierst, dann kriegst du zwei Waren, die sie produziert hat. Und dann könntest du die noch einmal triggern, indem du eine Teilefabrik dazu baust. Dann kriegst du nochmal dieses Teil. Was aber interessant ist, du hast noch ein eigenes Tableau. Und da hast du die ganzen Strukturen, also diese ganzen Holzteilchen, die eben diese Gebäude sein sollen. Und da kannst du dir aussuchen, wo du sie wegnimmst. Und da drauf sind halt auch noch Soforteffekte abgebildet. Also versuchst du dir sinnvoll einen Kaskadeneffekt zu bauen, dass du dadurch, dass du etwas hier platzierst, dann kannst du es gleich nutzen, um wieder was anderes zu platzieren, beziehungsweise ne, mehrere Aktionen auf einmal zu machen, damit das äußerst lukrativ ist. Und darum geht es letztendlich. Nachdem alle 10 Arbeiter gesetzt worden sind, machst du quasi das Epochenende. Du kommst zu einer Wertung, du schaust dir nämlich an, wie viele Strukturen wurden denn pro Region oder pro Tiger gebaut. Und der oder diejenigen, die am meisten hat, bekommt dann Einflusspunkte. Dann gehen diese Leiste entsprechend hoch. Und du versuchst auch natürlich da weitesten vorne zu sein, weil das ist nachher die Mehrheitswertung. Also hast du da einen Area-Control-Aspekt, wo du eben am besten den Wohlstand dieser verschiedenen Länder nach vorne gepusht hast. Genau, der Weltmarkt ist auch noch relativ interessant, weil da gibt es eine weitere Leiste, die uns Siegpunkte bringen. Das ist die Weltmarktleiste. Und hier versuchst du dann entsprechend auch deine Arbeiter zu platzieren und Waren oder Warenkombinationen zu verkaufen. Und dafür bekommst du Flaggen. Auf diesen Flaggen sind halt auch noch Punkte draufgeschrieben. Die gehst du entsprechend, wenn du es erledigt hast, diese Weltmarktleiste hoch. Und diese Flaggen setzt du dann entsprechend auch noch ein. Auf deinem Tableau hast du nämlich auch noch einen Bereich mit Entwertungsmöglichkeiten. Und die hast du dann freigespielt, diese Entwertungsmöglichkeit, wenn du da eine Flagge draufgesetzt hast. Und die Flagge gibt dir auch noch mal zusätzliche Möglichkeiten, Waren oder Einflusspunkte. Deswegen musst du da immer so ein bisschen schauen, wo kriegst du was zusammen, musst ein relativ gutes Auge haben, wer legt wo was drauf, wer könnte mir wo etwas verbauen und hast dann doch einiges an Planung. Es sieht etwas dröge aus, muss ich sagen, von den Bildern her.
Ja.
Es spielt sich tatsächlich am Ende doch ganz cool. Also es ist wirklich ein Spiel, was man sich anschauen sollte, wenn man auf komplexe Euros steht. Eine Hürde hat es. Die Regeln sind nicht ganz einleuchtend. Du musst tatsächlich teilweise du musst die Erklärungen, ne, diese Beispiele, die teilweise drin sind, lesen, damit du die Regel verstehst. Und da, also, ne, wenn im Beispiel die Regel erklärt wird, ist
ja. Nicht.
Und da hatte ich tatsächlich, und lese ja viele, oder wir lesen ja viele Regeln, ja, das war schon ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Die Regeln an sich sind gar nicht so kompliziert, ja, aber halt sich die Sachen so zusammenzusuchen in dem Regelheft sind, da ist dann doch etwas, ja, schwierig. Es hat mir gefallen, ich gebe dem Spiel eine 7. Es ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall auch nochmal spielen möchte.
Mhm.
Ich glaube, zu zweit ist es echt cool, um das kennenzulernen. Man kommt sich auch nicht allzu stark ins Gehege. Zu dritt muss man die übrig gebliebene Farbe platzieren, was ich ein bisschen doof finde. Und zu viert, glaube ich, ist am meisten Interaktion auf dem Brett, also wirklich Interaktion auf dem Brett, wo man auch anfängt, sich wirklich so ein bisschen in die Quere zu kommen. Aber da wird die Downtime viel zu hoch werden. Ich glaube tatsächlich, dass das dann zu lange wird. Fun Fact, das Spiel sagt halt, dass du 2 Stunden dafür brauchst. Ich habe es jetzt hier ein Ersteindruck. Ne? Ich habe es mit dem Sebastian gespielt. Schöne Grüße an der Stelle. Wir haben es in knapp einer Stunde runtergezockt. Sind aber beide jetzt auch tendieren nicht zur Analysis Paralysis.
Ah, komm, du rechnest doch alles euch.
Ich habe es knapp verloren.
Ah, okay.
Ja, aber es hat mir gefallen, es hat noch diesen Schwups drauf gefehlt, wo ich dann sage, so, ja, cool, möchte ich unbedingt wieder und wieder und wieder spielen. Also es ist wirklich etwas, was man sich anschauen sollte. Ein Nippon oder ein Madeira ist es nicht.
Okay.
Von der Fluffigkeit.
Ja, also so spricht es mich nicht an. Also das Cover hätte mich angesprochen.
Ja, das Cover sieht wirklich schön aus, bunt aus, sieht auch nach, ne, Aufstreben, Wirtschaft aus. Es ist
das Board so zusammengepuzzelt?
Ist zusammengepuzzelt, ja. Okay. Es möchte, glaube ich, wirklich auch so ein knallhartes Industriespiel sein oder Wirtschaftsspiel sein. Da würde ich sagen, gibt es andere?
Die vielleicht. Ja, ich glaube, da warte ich auch lieber auf LG Inc. zum Beispiel. Oder LG Inc. Naja, egal. Aber das kommt ja erst Ende April.
Aber das ist halt an der Stelle. Also ich find's nicht schlecht, ne? Also es ist sehr abstrakt am Ende des Tages.
Also wird es, ja, weiß ich nicht. Sieht so trocken aus, weißt du, was ich meine? Also
ja,
so,
aber jedes
kommt so rüber.
Ja, ja, aber nicht auch
jedes Euro ist trocken.
Jedes Euro in dieser Komplexität ist
trocken. Ja, vielleicht.
So, das darf man. Ich glaube, man sollte sich jetzt nicht davor abschrecken lassen, wenn man auf kompliziertere Spiele steht, man wirklich viel so drauf achten muss, was man denn jetzt tut, ne? Also dass man sich nichts in die Zukunft verbaut etc. Dann sollte dich das auch nicht abschrecken. Ich meine, es gibt ganz viele, ne?
Ja, wie gesagt, ich würde es ja auch mitspielen, ne? Also so ist
nicht. Also ich würde es auf jeden Fall auch nochmal spielen. Das Einzige ist tatsächlich, du bist so ein bisschen dem ausgeliefert, was du aus dem Beutel ziehst. Ne? Du setzt ja 3x4 Miepel rein.
Ja.
Und es kann halt sein, dass dir 2 von einer Farbe fehlen. Oder jeweils oder 1 von 2 Farben. Weil du ziehst ja von den 12 nur 10 raus.
Ah, okay.
Und die Reihenfolge, die ist ja dann auch zufällig. Gut, die ist bei allen zufällig, aber wenn einer jetzt irgendwie Glück hat, 3 Schwarze hintereinander zu haben und plant das richtig geil ein, dann kann der dir schon einiges da schießen. Auf der anderen Seite ist halt aber auch wieder darauf reduziert, nur 3-mal schwarz zu spielen. Also das ist halt, ne, da muss man sich ein bisschen drauf committen. Also das Spiel ist ein Commitment, vor allem die Regel. Wenn ihr Fragen habt, gerne melden. Ich kann das Spiel jetzt. Es hat mich aber, wie gesagt, positiv überrascht. An der Stelle würde ich sagen, 7/10, schönes Brett, nicht unkompliziert, aber unterhaltsam.
Okay. Ja, wie gesagt, testen würde ich es mal. Vielleicht gefällt es mir ja dann sogar. Ja.
Genau, dann genau 3,7 in der Komplexität von 5, 1 bis 4 Personen, wobei das Beste sein soll 4 Personen, wobei, wenn ich mir jetzt die Wertung anschaue, das kannst du wirklich, ne, 2 bis 4 Personen kannst du wunderbar spielen. Solo-Modus habe ich nicht getestet, wie gesagt, bin ja kein Solo-Spieler. Rausgekommen im Englischen bei Pythagoras, im Deutschen bei Huch. Wobei an der Stelle, ne, ist mehrsprachig. Du hast halt Englisch, Deutsche, spanische Regel dabei. Also das sind mehrere Sprachen dabei an der Stelle. Genau. Die Illustrationen sind von Andrea Alemanno und James Churchill. James Churchill hat das Cover gemacht. Also habe ich sehr gemocht. Designers hatten wir ja vorhin schon, ne? Der Nuno Bizarro Sentiero und Paolo Soledade. Genau.
Ja, dann.
War trockenes für den Abschluss, wa?
Ja. Trocken wie mein Hals. Husten, nein, Gott. Nee, wie gesagt, das Spiel so vom Cover her sieht es cool aus. Mich schreckt ein bisschen halt das Board und so ab, weil es so ein bisschen trocken aussieht. Aber so wie du es erzählt hast, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Expertenspiel, ne? Also nicht.
Ja, ich spiele ja auch hier andere Expertenspiele, aber es gibt schon welche, die farbenfroher sind als das.
Aber also da können wir auch mal vortrefflich drüber streiten, weil ich glaube, Expertenspiele müssen einfach nicht hübsch sein.
noch.
Natürlich brüsten die ein bisschen was ausschauen, aber ein Expertenspiel, wo du viel Information da hast, wo du viel Information prozessieren musst, analysieren musst, etc., das sollte meines Erachtens so gut wie möglich reduziert sein, dass die Aufmachung dich nicht stört. Weil wenn du nicht mehr alles auf einen Blick hast oder, was weiß ich, irgendeine Farbe im Vordergrund mit der Farbe im Hintergrund versäuft, dass du halt nicht das nicht direkt im Blick hast und es übersiehst oder sonst was, das kann dich dann schon schnell den Sieg kosten.
Sagen wir mal Vita Lacerda, die sehen immer schön aus und die sind auch übersichtlich und alle gut verzahnt.
Da gebe ich dir absolut recht.
Ja. Also ich sag nur, es geht ja auch so. Ich weiß, was du meinst, aber wenn es dann zu sehr runtergebrochen will, ist da, ich will ja nicht Statistiker das Spiel spielen. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja auch jetzt nicht so der Statistiker, deswegen aus dem Grund.
Ja, aber an der anderen Stelle, guck dir mal an, ne? City of Big Shoulders. Sieht auch nicht pralle aus. Wie heißt das andere? Also fast jedes 18xx-Spiel sieht nicht so toll aus. Ja, die mag ich ja
sowieso gar nicht.
Ja, aber es sind halt analytische
Spiele. Ist aber nicht meine Kategorie, ist ja auch in Ordnung, ne? Muss ich auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Ja, hat auch seine Fankultur.
Du hast ja hinter dir jetzt auch Cordoba stehen, ist jetzt auch nicht der große Augenschmaus.
Nein, das ist auch nicht der Augenschmaus, das stimmt genau. Schon. Aber es ist gut von der Mechanik.
Ja, siehste!
Ja, ich dachte gar nichts mehr. Hat er mich wieder.
Gotcha. Nee, sehr schön. Ich glaube, da sind wir durch, oder?
Ja, jetzt, genau, sind wir durch. Das war mal wieder eine Gespielt-Folge. Da bist du nichts mehr. Tschüss. Nein, machen wir natürlich schön und richtig. Nein. Nee, aber hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Waren ein paar Spiele bei, vor allem bei dir, weil ich die ja jetzt noch nicht so kannte. Muss ich mir oben ein paar von angucken oder mal mitspielen.
Do so.
Und ja, hoffentlich hat es euch auch wieder gefallen und ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören und habt vielleicht auch das ein oder andere Spiel wieder entdeckt, auch so kleinere. Da von mir waren ja eher ein bisschen kleinere. Obwohl du auch, da hattest ja auch kleine. Ja, und dann freuen wir uns natürlich wie immer auf eine Wertung eurerseits, also auf den gängigen Plattformen oder schreibt uns gerne, auch immer, wir hören auch immer gerne von euch. Auch gerne mit Anregungen, ne? Wenn ihr irgendein Thema mal gerne wissen wollt oder so, sagt uns Bescheid. Vielleicht bauen wir es dann ein. Man weiß es nicht. Und dann, ja, von meiner Seite aus, hat mir wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Dem gibt es nicht hinzuzufügen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen tollen Tag bzw. Abend, wann auch immer ihr das hört. Und freue mich aufs nächste Mal. Danke euch. Bis dahin. Servus.
Tschüss.